wunderschönen guten Morgen. Heute ist ein schöner, sonniger, aber sehr kalter Tag. Aber wenn wir Glück haben, Ende dieser Woche wird es dann schon wieder ein bisschen milder, ein bisschen frühlingshafter. Das passt auch ganz gut zu diesem Sonntag. Septuagesime heißt er. Das ist der dritte Sonntag vor der Passionszeit. Das heißt, wir gehen schon ein bisschen Richtung Ostern. Und der Wochenspruch für diesen Sonntag, der steht in Daniel Kapitel 9, Vers 18. Und da heißt es: Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Das sagt einer, Daniel, der im Exil lebt, die Heimat zerstört, die Tradition zerstört, aber mit einer großen Hoffnung im Herzen, dass Gott sich eines Tages barmherzig zeigt und er zurück in das gelobte Land kommt. Nicht auf das eigene Tun vertrauend, sondern auf ein Geschenk Gottes. Und so lasst uns diesen Gottesdienst feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich mache die Abkündigungen heute später. Wir singen jetzt zusammen das Lied aus dem EG Plus Nummer 35. Wir wollen zusammen den Psalm 111 lesen, steht im Gesangbuch unter der Nummer 744. Halleluja, ich danke dem Herrn von ganzem Herzen, im Rate der Frommen und in der Gemeinde.
Groß sind die Werke des Herrn, der
was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich. Er gibt Speise denen, die ihn fürchten, und er gedenkt auf ewig an seinen Bund.
Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten seinem Volk, dass er ihnen lebe, das Erbe der Heiden.
Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht, alle seine Ordnungen sind beständig. Er sendet eine Erlösung seinem Volk. Er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und hehr ist sein Name.
Die Furcht des Herrn ist der Ratsherr. Gelobt sind alle, die danach tun. Sein Lob bleibt ewig.
Kommt, lasset uns anbeten. Lasst uns beten. Herr, ich komme vor dich und du weißt schon, wie es um mich steht. Vor dir darf ich mich öffnen, brauche keine Angst zu haben, ausgelacht zu werden. So will ich dir sagen, was mich bedrückt, wofür ich mich schäme, wovor ich Angst habe. Nimm alle Last von mir, lass mich zur Ruhe kommen. Du Gott bist barmherzig, gnädig, geduldig und voller Güte. Darum bitten wir dich, Herr, erbarme dich. Spricht uns zu durch den Propheten Jeremia, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Lob singet den Herrn, erhebet seinen Namen. Schöpfer dieser Welt und Schöpfer meines Lebens, du hast alles wunderbar und gut geschaffen. Doch folgen wir nicht immer deinen guten Plan. Vieles ist durcheinander geraten. Vieles hat sein Ziel verfehlt. Menschen haben sich über andere erhoben, haben zerstört, was andere gebaut haben, haben weggenommen, was andere zum Leben brauchten, haben Hass und Entzweiung gesät. Wir alle haben uns eine Welt geschaffen, die nicht deiner Idee entspricht. Und doch hast du nicht aufgehört, in deiner unbegreiflichen Liebe uns zu suchen und zu begegnen. Öffne unsere Herzen heute Morgen, um deinen Willen zu verstehen. deinen wohltuenden Rat zu erkennen und umzusetzen. Gepriesen sei dein Name, du barmherziger und gnädiger Gott. Amen. Wir hören die Schriftlesung aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 20, 1 bis 16, und ich lese nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Am Ende wird es in Gottes himmlischen Reich so sein, wie bei einem Grundbesitzer, der früh morgens in die Stadt ging und Arbeiter für seinen Weinberg anwarb. Er einigte sich mit ihnen auf den üblichen Tageslohn und schickte sie in seinen Weinberg. Gegen 9 Uhr morgens ging er wieder zum Marktplatz und sah dort noch einige Leute stehen, die keine Arbeit hatten. Geht auch ihr in meinen Weinberg, sagte er zu ihnen. Ich werde euch angemessen dafür bezahlen. Und so taten sie es. Zur Mittagszeit und gegen 3 Uhr nachmittags machte sich der Mann erneut auf den Weg und stellte weitere Arbeiter ein. Als er schließlich um 5 Uhr ein letztes Mal zum Marktplatz kam, fand er dort noch ein paar Leute, die nichts zu tun hatten. Er fragte sie, warum steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Uns wollte niemand haben, antworteten sie. Geht doch und helft auch noch in meinen Weinberg mit, forderte er sie auf. Am Abend beauftragte der Besitzer des Weinbergs seinen Verwalter. Ruf die Arbeiter zusammen und zahl ihnen den Lohn aus. Fang bei den Letzten an und hör bei den Ersten auf. Zuerst kamen also diejenigen, die gegen 5 Uhr eingestellt worden waren, und jeder von ihnen erhielt den vollen Tageslohn. Dann traten die vor, die schon früher mit der Arbeit begonnen hatten. Sie meinten, sie würden nun mehr bekommen, aber auch sie erhielten nur den vereinbarten Tageslohn. Da beschwerten sie sich bei den Grundbesitzer. Die Leute, die du zuletzt eingestellt hast, haben nur 1 Stunde gearbeitet und du zahlst ihnen dasselbe wie uns. Dabei haben wir uns den ganzen Tag in der brennenden Sonne abgerackert. Mein Freund, entgegnete der Grundbesitzer einem von ihnen, ich tue dir doch kein Unrecht. Haben wir uns nicht auf diesen Betrag geeinigt? Nimm dein Geld und geh. Ich will nun einmal auch dem Letzten so viel geben wie dir. Darf ich mit meinem Besitz denn nicht machen, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich großzügig bin? Ebenso wird es einmal bei Gott sein, dann werden die Letzten die Ersten sein und die Ersten die Letzten. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja. Lasst uns aufstehen und Gott loben und preisen durch das Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen zusammen das Lied im Gesangbuch Nummer 454. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für diesen heutigen Sonntag, der steht im Prediger 7, Kapitel 7, Vers 15 bis 18. Und da steht: Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meines eitlen, meines vergänglichen Lebens. Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Soweit der Text aus dem Prediger. Das ist Weisheitsliteratur aus dem Alten Testament. Das Buch Hiob, Sprüche, Hohelied und so weiter gehören dazu. Eine Sammlung von Weisheiten, die gar nicht so sehr von der Theologie geprägt sind. Vielmehr stehen Beobachtungen im Raum, die der Schreiber im alltäglichen Leben gemacht hat. Und eine dieser Beobachtungen ist eben: Da ist ein Gerechter, der geht zugrunde in seiner Gerechtigkeit. Und da ist ein Gottloser, der lebt lange in seiner Bosheit. Der Prediger stellt fest, das stimmt nicht zu behaupten, wer gerecht und weise lebt, dem schenkt Gott ein langes und erfülltes Leben. Nein, er hat Menschen gesehen, die nach Gottes Maßstäben gelebt haben, früh gestorben sind oder in Depressionen gefallen sind oder im Leben nichts erreicht haben. Und er hat auf der anderen Seite Menschen gesehen, zügellos, die schamlos andere ausgenutzt haben, zu Geld gekommen sind, unvernünftig gelebt haben und trotzdem bis ins hohe Alter gesund geblieben sind. Da müssen wir zustimmen. Das haben wir auch gesehen. Das ist nicht grundsätzlich so verdreht, aber es gibt keine Sicherheit für ein glückliches Leben, nur weil ein Mensch sein Bestes gibt, gerecht und weise zu leben. Wir haben alle unsere Grundsätze und Prinzipien. Wir folgen Regeln in unserem Leben. Das sind Regeln, die wir uns selbst aufgestellt haben oder die andere aufgestellt haben und die wir für gut und richtig halten. Und diese Regeln betreffen sowohl unser zwischenmenschliches Leben als auch unser Glaubensleben. Und eines dieser Prinzipien, denke ich, die wir anerzogen bekommen haben oder verinnerlicht haben, das ist, dass wir sagen, ein Mensch, der nach Gottes Regeln lebt, wird glücklich und erfüllt leben, weil Gott ihn schützt und ihn segnet. Leben nach den Geboten Gottes verspricht ein gutes Leben. Und steht das nicht auch in der Bibel? Denken wir an die Israeliten in Ägypten, als Gott beschließt, sein Volk herauszuführen. Er schickt Strafen, die den Pharao treffen und sein Volk schonen. Und als er sie endlich gehen lässt, bewahrt er sie wieder im Roten Meer. Sie dürfen hindurchgehen und die Ägypter ertrinken da drin. Das ist doch unser Gott, der sich einsetzt für die, die ihm vertrauen, und der bestraft, die ihn verachten, oder? Ein Mensch, der nach den Regeln Gottes lebt, wird glücklich und erfüllt leben. Ein gläubiger Mensch verfällt keinen Süchten, weil er sich davon fernhält. Ein gläubiger Mensch führt eine glückliche Ehe, weil er gefragt hat, wer denn für ihn der oder die Richtige sei. Ein gläubiger Mensch wird erfolgreiche Kinder sehen, weil sie eine liebevolle Erziehung genossen haben. Und auch auf der profanen Ebene sagen wir doch, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Der Prediger hier setzt diesen Prinzipien ein schlagkräftiges Argument dagegen. Und schauen wir uns um. Da ist die junge Mutter, die einen Säugling versorgt und plötzlich hört ihr Herz auf zu schlagen. Da ist der Vater, der an einer heimtückischen Krankheit verloren geht und seine geliebte Familie zurücklassen muss. Das passiert unter uns, das passiert von Gläubigen Leuten, die Gott vertraut haben. Und ja, auch Israel musste in Ägypten jahrzehntelang in Unterdrückung leben. Es gibt keine Sicherheit, dass der, der gerecht vor Gott lebt, glücklich und erfüllt lebt. Wir sehen es auch an der Geschichte von Hiob. Dieser Mann, der praktisch an einem Tag alles verloren hat, seine Frau, seine Familie, sein Hab und Gut. Und die Leute konnten es nicht verstehen, wie kann dieser gottesfürchtige Mensch so von Gott bestraft zu sein. Er muss doch irgendwas gemacht haben. Diese Beobachtung, die wir auch immer wieder machen müssen, führt diesen Prediger nun zu dem erstaunlichen Rat: Sei nicht allzu gerecht und nicht allzu weise, damit du dich nicht zugrunde richtest. Das, was Luther hier mit zugrunde gehen übersetzt, könnte man auch mit veröden oder leer werden beschreiben. Menschen, die alles richtig machen wollen, die sich keine Fehler erlauben können, sind in Gefahr zu veröden, leer zu werden. Prinzipienreiter, Besserwisser, Rechthaber. Ihnen fehlt oft die Menschlichkeit, Geduld, Nachsicht. Das macht sie leer und einsam. Also deshalb der Rat, sei nicht allzu gerecht. Die Betonung liegt wohl auf dem Wörtchen nicht allzu. Es will nicht sagen, lass es ganz gerecht zu leben, aber nehmt auch in Kauf, dass eure Regeln nicht aufgehen. Verlasst euch nicht allzu sehr darauf, dass ein gläubiger Mensch immer auf der Sonnenseite wandelt, damit ihr nicht zu sehr am Boden zerstört werdet, wenn es dann doch anders kommt. Ja, fast hat es den Anschein, der Schreiber versucht, so einen ausgewogenen Mittelweg durchs Leben zu finden, denn schon im nächsten Vers gibt er den Rat: Sei nicht allzu gottlos und sei kein Tor, damit du nicht stirbst vor deiner Zeit. Jetzt alles an Regeln und Prinzipien aufzugeben und völlig freizügig zu leben, das ist also auch nicht. Du musst schon damit rechnen, dass du ein gesundheitliches Problem bekommst, wenn du unmöglich lebst. Oder deine Bosheit dich in Gefahr bringt, dass dich irgendwann jemand um die Ecke bringt, wenn du es übertreibst. Aber was heißt das nun, nicht allzu gottlos leben? Oder vielleicht anders gesagt, würde das ja bedeuten, ein wenig gottlos, ein wenig unvernünftig sollten wir auch sein. Ja, vielleicht fehlt dem einen oder anderen ein wenig Lebenslust, die wir in unserer vergänglichen Welt vorfinden. Eine ausgelassene Party mit guten Freunden oder live dabei in einem Stadion bei einem Fußballspiel. Oder den Körper austoben bei einem Konzert meiner Lieblingsband. Vielleicht könnte das auch dazugehören. Und damit sind wir schon beim nächsten Abschnitt im Text. Es ist gut, wenn du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand lässt. Also sei kein Prinzipienreiter. Sei aber auch nicht jemand, der mit ausgefahrenen Ellbogen Gräben der Verwüstung anrichtet. Was ist nun aber das richtige Maß und welchen Maßstab sollten wir anlegen? Das steht im letzten Vers. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Er entgeht zum einen dem Zugrundegehen, wenn wir uns kaputt machen, in einen Perfektionismus, in dem wir uns keine Fehler erlauben wollen. Und er entgeht dem vor der Zeit zu sterben, weil die Unvernunft ihn ruiniert. Und wer entgeht dem allen? Der, der Gott fürchtet. Und was ist das nun, Gott fürchten? Da müssen wir, denke ich, ein bisschen ausholen. Denn wenn wir das Wort fürchten heute in den Mund nehmen, in unser Sprachgebrauch, dann hat das immer was mit Angst zu tun. Wir fürchten uns vor einer Prüfung. Wir haben Angst, ihr nicht gewachsen zu sein. Wir fürchten uns vor dem Zahnarzt, weil wir Angst vor den Schmerzen haben. Wir fürchten uns vor Krieg, weil wir Angst haben, das Leben und den Besitz zu verlieren, Freunde, Angehörige. Und dieses Fürchten überträgt sich auch auf unser Gottesbild. Wir haben Angst, etwas falsch zu machen, nicht genug und nicht gerecht genug für Gott zu sein. Und das alles bestraft ja Gott. Wir sehen das auch in vielen anderen Religionen. Wir sehen es in Asien, wo überall an den Straßenecken kleine Opferaltäre sind, wo die Leute räuchern und Lebensmittel opfern, Gebetsmühlen, einfach immer nur tun, damit die Geister und Gott besänftigt werden. Aber dieses Fürchten ist nicht die Gottesfurcht, von der die Bibel spricht. So einen Gott haben wir nicht. Wir haben einen Gott, der ist gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte. So beschreibt es der Schreiber des 103. Psalms. Und das ist gar nicht so einfach für uns Menschen, ihn so zu sehen. Denn es wäre einfacher, ihn berechnen zu können. Ich bringe ein Opfer, ich mache alles richtig und er, Gott, bewahrt mich vor Krankheit, Unfall, Zerstörung. Er bringt mich zu Erfolg und Glück. Und umgekehrt würde dieser Gott dann alle Boshaftigkeit bestrafen und manchem Leid ein Ende setzen. Er würde Putin und Kim und wie sie alle heißen, vielleicht an einer Krankheit sterben lassen. Das sind böse Menschen. Aber so ist Gott nicht festzuhalten. Ich musste da an den Propheten Jona denken. Er hat der Stadt Ninive den Untergang angekündigt, weil sie völlig neben ethischer Werte gelebt haben. Gott hat ihnen das so beauftragt. Ja. Und dann geht er und dann setzt er sich auf diesen Hügel und wartet darauf, dass die Strafe Gottes kommt. Doch Gott überlegt es sich anders. Ninive hat sich verändert, sie haben Buße getan und Gott ist gnädig. Und Jona ist ärgerlich. Zu gern hätte er doch gesehen, wie Gott straft. Da ist mir so eine Begebenheit aus meinem Leben in den Sinn gekommen. Da hat doch tatsächlich einer ein Terrassendach gebaut, über mindestens 3 Meter, aus Dachlatten. Und hat darüber so eine Wellpolyester gelegt. Und wer so ein bisschen im Westerwald zu Hause ist, der weiß, dass das im Sommer zwar gut geht, aber man braucht kein Architekt zu sein. Und ich habe mich so beim ertappt, das Dach steht immer noch. Also es war wohl immer noch kein Schnee da oder kein schwerer Schnee. Aber ich habe mich so ertappt dabei, ich habe das festgestellt und ich hätte es gern gesehen. Vielleicht gibt es ja auch nochmal Schnee. Ja. Manchmal wollen wir Gott nicht verstehen, wenn er sich anders entscheidet. Wir haben das schöne Gleichnis auch vom verlorenen Sohn. Verlorener Sohn, der nach Hause kommt und sein Vater überfüllt ihn, er zieht ihm die schönsten Kleider an und macht ein Fest. Und dann ist sein Bruder, der immer da war, der gearbeitet hat, und er ist ärgerlich. Ja? Und auch wir, wenn wir ehrlich sind, wir verstehen das nicht, dass ein Vater so reagieren kann. Auch aus pädagogischer Sicht ist das nicht sinnvoll. Gott zu fürchten heißt anzuerkennen, dass er handelt, wie es ihm gefällt. Und das entspricht oft nicht unseren Prinzipien. Denken wir an die Schriftlesung von den Leuten, die den ganzen Tageslohn bekommen haben für eine Stunde Arbeit. Ja. Aus unternehmerischer Sicht ist das Unsinn, denn man könnte davon ausgehen, dass die guten Leute bald woanders arbeiten und er die hat, die man nicht gebrauchen kann. Gott zu fürchten heißt anzunehmen, dass er Entscheidungen trifft nach seinen Willen. Und das entspricht nicht unseren Prinzipien, aber das kann befreiend sein für uns, sich nicht mehr auf den Buchstaben, auf den Paragraphen zu verlassen, sondern nach dem Sinn des Gesetzes zu suchen und das auch umzusetzen. Dann brauche ich nicht mehr zu urteilen und auszuschließen, abzugrenzen. Wenn einer anders glaubt, als mein gewohnter Stallgeruch das zulässt, wenn eine Frau liebt und ein Mann einen Mann, wenn Gott sie doch so geschaffen hat. Das alles befreit mich, sodass ich auf Menschen zugehen kann, so wie Jesus es getan hat auf unserer Erde. Er begegnet den verrufenen Zöllner. Er lässt die verrufene Frau handeln. Gott zu fürchten macht mich frei und entspannt, weil ich ihm die Entscheidung überlassen kann. Wer Kinder hat oder wer mit Menschen zu tun hat, der weiß das. Gerecht sein heißt nicht, alle gleich zu behandeln. Oder anders gesagt, Gleichbehandlung kann ungerecht sein. Denn was der eine nötig hat, kann der andere gar nicht ertragen. Da ist ein Kind, das braucht ganz klar feste eigene Regeln. Und mit diesen Regeln kann ich ein anderes Kind seiner Kreativität berauben. Gottesfurcht kann auch befreiend sein, wenn uns schreckliche Schicksalsschläge ereilen. Denken wir an Hiob, der alles verloren hat und der dann sagt, ich bin nackt auf die Welt gekommen und ich werde auch wieder nackt gehen. Der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Wir sind Gott nicht los, wenn alles zusammenbricht, sondern gerade dann auf ihn angewiesen. Und womöglich sind wir dann Gott am nächsten, wenn wir ihn am meisten suchen und oft gar nicht finden im Dickicht unserer Fragen. Ich möchte schließen mit den Liedversen von Hedwig von Redern, die in den letzten Jahren ihres Lebens an schweren Krankheiten und viel an Schmerzen gelitten hat. Weil ich glaube, dass man es treffender gar nicht beschreiben kann, was Gottesfurcht bedeutet. Ihr kennt das Lied und die Verse. Weiß ich den Weg auch nicht? Du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist's doch umsonst, dass ich mich sorgend müh, das ängstlich schlägt mein Herz, sei's spät, sei's früh. Du weißt den Weg für mich, du weißt die Zeit. Dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ich preise dich für deine Liebe Macht. Ich rühm die Gnade, die mir Heil gebracht. Du weißt, woher der Wind so stürmisch weht, und du gebietest ihm, kommst nie zu spät. Drum wart ich still, dein Wort ist ohne Trug. Du weißt den Weg für mich, das ist genug. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Lass uns nun das Lied aus dem EG Plus singen, Nummer 34. wollen beten. Komm, Heiliger Geist, mit deiner Kraft, denn unsere Kraft ist zu schwach, das Gute in unseren Herzen zu stärken und das Verwerfliche in unseren Gedanken zu ersticken. Bewahre uns davor, uns in unserer Selbstgerechtigkeit über andere zu erheben, unsere eigenen Maßstäbe auch für alle anderen anzulegen und darüber zu urteilen. Schenk uns Liebe und Offenheit für deine vielfältige Schöpfung. Wo Hass und Spaltung gesät wird, lass uns aufstehen und die Wahrheit sagen, miteinander reden, aufeinander zugehen. Wir bitten dich für unser Land, wir bitten dich um Führungspersönlichkeiten, die nicht dem Ansehen und der Macht verfallen sind, sondern in Verantwortung für unser Volk ihre Entscheidungen treffen, nach deinen guten Geboten. Sei auch bei denen, die in Kriegen Opfer von Gewalt geworden sind, die getötet wurden und töten mussten. Tröste ihre Angehörigen, die nun mit ihrem Leid zurechtkommen müssen. Besuche auch unsere Schwestern und Brüder, die gerade mit schlimmen Schicksalsschlägen getroffen sind und nicht mehr weiter wissen. Zeige ihnen Wege heraus aus dem Warum. Geh nun mit uns hier hinaus und dort hinein in unsere Welt. Lass uns Hoffnung leben, dir vertrauen, dass du da bist, überall und bei allem, was uns widerfährt. Und weiter wollen wir beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Lasst uns das Ausgangslied singen im Gesangbuch unter der Nummer 430. Ja, ich darf jetzt noch einladen zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag. Die sind um 9.15 Uhr in Rabenscheid und um 10.45 Uhr auf der Neukirch. Die Kollekte heute ist für die eigene Gemeinde bestimmt, die Kollekte nächsten Sonntag für die Deutsche Bibelgesellschaft. Und dann noch ganz, ganz herzliche Einladung zum Konzert von Siegfried Fietz, der mit seinem Sohn Oliver Fietz hierher kommt in die Liebenscheider Kirche. Dieses Konzert, wir kennen den, wer ein bisschen älter ist, so wie ich, der kennt Siegfried Fietz, denke ich mal, Paulus, Petrus, Johannes, Oratorium geschrieben, von guten Mächten, wunderbar geborgen, vertont. Ja, und ich denke, das wäre schade, wenn die Kirche nur halb gefüllt wäre in Liebenscheid. Die Karten kann man hier kaufen, beim Küster heute oder bei Ina Prado oder im Gemeindebüro, kosten nichts. Eine Spende wird erbeten, klar, genau. Aber da muss man wirklich nochmal einladen, das ist sicherlich sehr gut. Am 15. März abends um 19 Uhr wäre das. Ja. Und nun wollen wir Gott noch um seinen Segen bitten. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und zeige dir sein Erbarmen. Der Herr sei dir nah und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche.